So, wie Bogdan es vorhin bereits schon angekündigt hatte, befinden wir uns gerade in einer Predigtreihe und das machen wir deshalb, damit wir uns in gewisse Bereiche vertiefen. Und das soll natürlich nicht umsonst sein. Wir wollen motiviert werden, wir wollen neue Entscheidungen mitnehmen, wir wollen was mitnehmen. Und ich glaube, das ist unser Schlagwort. Das Thema, in dem wir uns gerade befinden, ist Ordne dein Leben. Wir denken, und ich denke natürlich auch, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben sogar darüber gesungen, es herrscht Chaos um uns herum. In seiner modernen Welt, wie wir heute leben, ist alles schnell, alles sehr in Eile. Und man möchte wirklich denken, in seinem Chaos, da möchte man am liebsten ausbrechen, sich zurückziehen, sich verstecken. Ich weiß nicht, wie euer Tag war, ich weiß nicht, wie ihr eure Zeit verbracht habt. Vielleicht hattet ihr einen anstrengenden Tag, vielleicht hattet ihr einen Tag, der all eure Energie von euch weggezogen hat. Vielleicht habt ihr einen Tag gehabt, wo ihr länger habt schlafen können und ihr seid voll Energie jetzt aufgeladen. Wie auch immer es ist, versucht euch bitte zu sammeln. Lasst uns unsere Gedanken sammeln und uns auf dieses Thema konzentrieren. Ich habe mir überlegt, was für ein Bibelvers eventuell am besten passen würde zum heutigen Thema. Und mir sind natürlich einige gute Bibelverse in den Sinn gekommen. Aber dann letzten Endes, weil ich gemerkt habe, dass Zeitmanagement, und das ist auch das Thema, das wir heute behandeln werden, und vielleicht kann man die PowerPoint starten. Da geht es um Selbstdisziplin. Es geht um sehr viel Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Und da gibt es einen tollen Spruch in der Bibel, Sprüche 16 mit 32, und da heißt es, wer sich selbst beherrscht, ist besser als derjenige, der Städte gewinnt. Nun, ich glaube, ihr habt diesen Vers viele Male überlesen, gelesen, gehört, darüber nachgedacht oder wie auch immer. Aber ich möchte mit diesen einfachen Gedanken vielleicht anfangen. Habt ihr darüber nachgedacht, was die Hauptaussage ist in diesem kurzen Vers, in dieser kurzen Aussage? Das heißt, derjenige, der selbst sich beherrschen kann, ist im Grunde viel erfolgreicher als derjenige, der sich nicht selbst beherrschen kann, aber vielleicht so einen riesen Ansehen hat in dieser Welt. Und ich denke, bei solch einem Gedanken fallen uns plötzlich viele Sachen ein, viele Menschen vielleicht, die wir kennen, die in den Medien sind, die einerseits erfolgreich sind, Ruhm genießen, wo auch immer sie hinkommen. Und dann im nächsten Augenblick geht durch die Medien, dass sie irgendwelche Eskapaden gehabt haben. Menschen, die sich also nicht selbst beherrschen. Zeitdisziplin hat also sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Zeitmanagement. Kann man die Folie, die PowerPoint starten? Wäre schön. Gut, also noch einmal. Ordne dein Leben. Teil 2, Zeitmanagement. Und als Leitspruch für das heutige Thema haben wir Zeit. Hat man nicht Zeit, muss man sich machen. Und wer kennt das nicht? Zeit hat man einfach nicht. Zeit muss man sich machen. Wie oft habt ihr nicht gehört, dass vor allem ältere Menschen, Erwachsene, sich beklagen, die Zeit vergeht wie ein Flug. Früher, da ist die Zeit nicht so schnell vergangen. Ich denke, das hören wir tagtäglich, Tag ein, Tag aus. Nun, es gibt Menschen, die sich damit beschäftigt haben, und da hat es einen Philosophen gegeben, der versucht hat, dieses Phänomen zu erklären. Ich erzähle es euch nur deshalb, weil es sehr stark verbreitet ist, wie ich gemerkt habe. Und als nächstes haben wir dann Gesprächsthema mit unseren Großeltern. Wenn sie sich dann das nächste Mal beklagen, die Zeit vergeht so schnell, man schafft nichts mehr, dann können wir sagen, ja, ich weiß, warum das so ist. Zumindest können wir darüber reden. Es ist natürlich nicht wichtig, aber vielleicht so als Gesprächsfüllung für irgendwann. Jedenfalls besagt die Theorie, dass am ganzen Leben gemessen für ein fünfjähriges Kind ein Jahr so viel ist, also für ihn stellt ein Jahr 20% seines Lebens dar. Für einen 50-Jährigen hingegen nur 2%. 20% ist mehr als 2, liegt also auf der Hand. Ich weiß nicht, ob das klar war. Also der Philosoph sagt, am ganzen Leben gemessen ist ein Jahr für ein 5-jähriges Kind 20% seines Lebens. Hingegen für einen 50-Jährigen stellt ein ganzes Jahr nur 2% seines Lebens dar. Also wie gesagt, das nächste Mal im Gespräch mit euren Großeltern könnt ihr es erwähnen und ihr habt Gesprächsstoff. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen uns vielmehr nun sammeln und das Thema angehen. Der Ruben hat letztes Mal schon vorgestellt, das Buch, das wir in dieser Studie, in dieser Predigtreihe lesen wollen. Und dieses Buch ist von Gordon MacDonald. Und irgendwann einmal im Laufe des Buches schreibt er, die Zeit ist ein Geschenk Gottes, mit dem man sorgfältig umgehen muss. Ich fand diese Aussage so tief, dass ich sie gleich mitgenommen habe und ich habe sie ja, für euch jetzt hier projiziert. Wer kennt das nicht oder wer hat nicht davon gehört, dass vor allem Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, zurückblicken und sagen, da ist keine Zeit mehr, die Zeit ist so kostbar, die Zeit ist ein Geschenk. Nun, wir wollen dieses Thema nicht alleine aus der weltlichen Sicht behandeln, sondern vielmehr auf das geistliche Leben umlegen, denn ich denke, da steht bei solchen Gemeinschaften heute Abend im Mittelpunkt. Nun, wenn die Zeit ein Geschenk ist, wenn die Zeit beschränkt ist, dann müssten wir doch logischerweise immer versuchen, das Beste daraus zu machen, das meiste rauszuholen, das meiste, was geht. Ich habe speziell in letzter Zeit, vor allem in den Gebetsanliegen, in Gesprächen, es ist immer wieder hervorgekommen, dass wir sagen, ich muss mehr beten, ich spüre das so von mir heraus, ich brauche mehr Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte im Prinzip viel mehr die Bibel lesen, ich möchte eigentlich viel mehr Bibelstudium betreiben, aber da gibt es irgendetwas, das mich daran hindert. Ich denke, das hört ihr auch nicht zum ersten Mal. Oft bei den Gebetsanliegen, oft montags, wenn wir uns treffen zum Gebet, kommt das immer wieder raus, dass wir sagen, ich möchte näher zu Gott, das ist mir wichtig. Aber da gibt es etwas, was mich daran hindert. Die Zeit ist ein Geschenk und wir müssen das Beste draus machen, wir müssen das meiste rausholen. Deshalb unterliegt es uns hier, diszipliniert damit umzugehen. Aber manchmal scheinen wir uns selbst so wichtig zu sein, dass wir gar nicht merken, wie undiszipliniert wir sind. Gerade in einer Zeit wie diesen ist es sehr wichtig vielleicht oder sehr ruhmreich, wenn man verantwortlich ist für sehr viele Sachen. Und immer wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, kannst du das auch noch erledigen? Natürlich, ich kann das. Für mich gibt es keine Limits. Und es ist eine persönliche Schwäche, irgendwann einmal sich selbst einzugestehen und den anderen mitzuteilen, im Grunde kann ich nicht mehr. Im Grunde ist es mir viel zu viel. Und dann bricht man zusammen, wenn man diese Indizien nicht versteht. Deshalb möchte ich als erstes nur kurz darauf hindeuten, die Augen aufzutun und gut aufzupassen, falls solche erste Indizien auftauchen, die darauf zurückschließen lassen, ich bin im Augenblick komplett desorganisiert und wenn es so weitergeht und ehe mich versehe, könnte es zu spät sein. Vielleicht scheint das banal, aber wenn man Telefongespräche von einem Tag auf den anderen schiebt, wenn man mit der Beantwortung von E-Mails, von SMS und was auch immer, wenn man es aufschiebt, ach, ich mache es am Nachmittag sage ich, ich mache es am Abend, ich mache es morgen und übermorgen. Und die E-Mail und die SMS verstirbt irgendwo tief im Handy. Ich glaube, das sind bereits schon erste Indizien dafür, dass wir ein Zeitproblem haben. Und wenn sich der Schreibtisch füllt und wenn sich am Arbeitsplatz die Arbeit anhäuft und wenn ich mit dem Lernen für die Prüfungen nicht nachkomme, dann sind das, glaube ich, mehr als nur Indizien dafür, dass man seine Zeit falsch managt, dass man vielleicht sogar vollkommen desorganisiert ist. Was sind aber die Resultate dafür? Nun, weil wir die Prüfungen erwähnt haben, ein schlimmes Resultat, du schaffst die Prüfung nicht, du schaffst das Jahr, das Semester nicht, Ehrenrunde, wem macht das Spaß? Niemanden. Man bezahlt seine Rechnungen nicht rechtzeitig, Mahnungen flattern ins Haus, die lässt man auch irgendwo liegen, die nächste und die nächste. Wer hat Freude damit? Ich glaube keiner. Eure Eltern freuen sich sicherlich nicht darüber, wenn sowas passiert. Die Arbeit häuft sich an, man wird nicht fertig. Irgendwann einmal wird der Chef, der Vorgesetzte, der Projektleiter oder auch wer immer sagen, was ist mit dir los? Ich glaube, du bist der Aufgabe nicht mehr gewachsen. Wir müssen dich ersetzen. Wem würde das Freude bereiten, so etwas zu hören? Ich bin davon überzeugt, keiner. Und damit es eben nicht so weit kommt, damit man nicht eben ausbrennt, sollte man diese ersten Indizien identifizieren und anfangen zu handeln. Nun habe ich hier ein paar Empfehlungen aufgeschrieben, wie man es angehen sollte. Es sind Empfehlungen, ihr könnt es annehmen oder auch nicht, aber ich denke, damit lässt sich schon viel anfangen. Ich glaube, dass es zu Beginn einmal wichtig ist, zu erkennen und sich einzugestehen, stopp, ich habe ein Problem. An meinem System ist etwas vollkommen falsch und wenn ich heute nicht etwas daran ändere, wird das Böse enden. Das ist schon mal gut, Erkenntnis. Und dann muss man vielleicht sich überlegen, was man verändern möchte. Aber damit man eben über dieses Problem nachdenken kann, ist, glaube ich, der erste wichtige und essentielle Schritt, einmal in seinem Inneren Ruhe zu tun. Und damit meine ich, sich zurückzuziehen, möglicherweise in ein Zimmer hineinzugehen, wo sonst keiner sich in dem Augenblick aufhält und man geht auf die Knie oder wie man sonst seine Gebete pflegt und man sucht Ruhe im Gebet. Ich glaube, das ist so wichtig. Wie viele von euch kennen das nicht? Wie viele von euch kennen das nicht, vor allem in einer turbulenten Zeit, vor allem wenn es dann sehr stressig ist, ein 10-minütiges, 5-minütiges, 15-minütiges Gebet, das tankt auf, das gibt neue Hoffnung, das gibt neuen Mut, das gibt neue Orientierung. Deshalb Ruhe machen, zu Gott umkehren, in die Gegenwart Gottes eintauchen und seinen geistlichen Akku wieder auftanken. Es ist notwendig, sich im Gebet aufzutanken. Und das kann man veranschaulichen, am Smartphone-Akku, der geht am schnellsten aus. Den benutzen wir den ganzen Tag nämlich. Wenn wir diesen nicht wieder aufladen, können wir am nächsten Tag nicht spielen und surfen und was wir sonst damit machen und ein bisschen telefonieren. Dann geht das nicht mehr. Da ist kein Strom, da geht nichts mehr weiter. Und im geistlichen Leben ist es genauso. Wenn man sich nicht auftankt, geistlich, und wer könnte uns geistlich auftanken, wenn nicht Gott, der dies alles für uns vorbereitet hat, dann werden wir matt, dann ist da keine Kraft mehr. Und wenn wir dann glauben müssen, dann zweifeln wir. Wieso? Weil da keine Kraft ist. Nun, genauso wie ein Gerät ohne Strom nicht funktionieren kann, können wir auch nicht ohne der Kraft des Heiligen Geistes nicht siegreich und beständig durch das Leben wandeln. Nun könnten wir uns vielleicht möglicherweise die Frage stellen, aber Gott ist allmächtig. Wieso füllt er mich nicht einmal so richtig auf und ich laufe dann so wie dieser Duracell-Hase mein Leben lang durch das Leben, ohne dass ich matt werde, ohne dass ich schwach bin? Versucht es einmal bitte aus einer anderen Perspektive zu sehen. Denke bitte in diesem Augenblick an einen sehr lieben Menschen, den du hast. Man muss nicht lange darüber denken. Nun, möchtest du nicht jeden Tag mit diesem lieben Menschen Gemeinschaft haben? Möchtest du nicht jeden Tag, jeden Augenblick kommunizieren mit dieser Person nahe sein? Seht ihr, Gott, der unser Vater ist, er möchte es mit uns genauso haben. Er möchte, dass wir in seine Gegenwart eintauchen. Genauso wie unsere irdischen Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder da sind, Gemeinschaft mit ihnen haben, man kommuniziert, man sich gemeinsam freut. Möglicherweise ist das einer der Gründe, warum Gott nicht ein für alle Mal uns auftankt und dann uns wegschickt. Dann würden wir möglicherweise irgendwann mal denken, Gott brauchen wir gar nicht, aber so ist es nicht. Gott brauchen wir unbedingt, jeden Tag. Also Ruhe machen, neue Entscheidungen treffen, sich überlegen, was verändert werden muss. Nun, und zu Zeitmanagement gilt eigentlich als nächstes zu sagen, man muss sich überlegen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Was kann, und die Bedeutung liegt hier auf kann und muss heute erledigt werden, was könnte man morgen tun? Und ich würde empfehlen, sich all diese Dinge, wenn man besonders desorganisiert ist, in einem Kalender festzuhalten. Smartword habe ich schon angesprochen. Es ist so einfach, sich einzutragen. Das und dieser Termin. Aber wenn ich desorganisiert bin in den geistlichen Dingen, was hindert es, dass ich mir eintrage, heute Abend ab 22 Uhr möchte ich beten. In der Früh um 7.30 Uhr, wenn ich aufstehe, möchte ich die Bibel lesen, möchte ich mich geistlich auftanken, möchte ich für den Tag zugerüstet werden. Was hindert es, das einzutragen? Was hindert es einzutragen, heute nach der Arbeit, nach der Schule muss ich meine Rechnungen bezahlen, sonst liegen die wieder 2 Wochen herum und die Mahnung flattert ins Haus. Wir müssen also in seinem Fall organisiert und seinen Tagesablauf überlegen, aber der soll natürlich nicht zu stressig sein. Es würde keinen Sinn machen, sich 5 Termine für den Nachmittag auszumachen und die sind 20 Stunden voneinander entfernt. Es liegt auf der Hand, das macht keinen Sinn. Aber eine gewisse Flexibilität muss natürlich auch immer da sein. Viel zu steif sollte man das nicht sehen. Wenn zum Beispiel das Kind jammert und weint, weil es Hunger hat, kann man nicht sagen, das ist eingetragen in 15 Minuten, jetzt musst du warten. Ihr versteht, worauf ich hinaus wollte. Sinnvoll, aber produktiv sich überlegen und die Sachen eintragen. Und ich denke, dass man das Ganze auch veranschaulichen kann an der Sache Geld. Die Zeit meine ich jetzt. Die Zeit ist nicht in Unmengen verfügbar, genauso wie das Geld nicht in Unmengen verfügbar ist. Wenn man ein gewisses Budget im Monat hat, dann muss man damit sorgfältig umgehen und sich überlegen, das sind meine Fixkosten, das ist mein Zehnter, das sind meine Spenden, das sind irgendwas und irgendetwas und wenn was überbleibt, dann ja, schauen wir mal, was wir damit machen. Aber es hat keinen Sinn, es zu vergeuden, es zu verschwenden. Und mit der Zeit ist es genauso. Wenn man es verschwendet, wenn man eigentlich weiß, ich möchte und der innerliche Mensch, der geistliche Teil in mir, es sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott. Es sehnt sich nach dem Gottesdienst. Es sehnt sich danach, zu singen, im Lobpreis mitzumachen, Bibelstudium zu sich darin zu vertiefen, zu hören. Aber wenn ich dann sage, ich habe genug Zeit, das können wir morgen und übermorgen auch machen, wird nichts weitergehen. Aber man sollte auch seine Grenzen kennen. Das, diese Sache habe ich bereits angeschnitten. Ich glaube, dass speziell in den geistlichen Dingen, aber auch in den weltlichen, ich glaube, es ist sehr wichtig, die Sache nicht nur gut, sondern so gut als möglich zu erledigen. Nun, ich weiß nicht, in welchem Bereich du tätig bist, aber wenn du deine Aufgabe unterdurchschnittlich erledigst, wird dich wohl kaum jemand loben. Wenn du aber überdurchschnittlich bist, wird man dich loben, wird man dich schätzen. Und wenn man einen Dienst für Gott tut, dann wird man wohl kaum eine Entlohnung von Gott erwarten, wenn man nur halbherzig dient. Wenn man nur halbherzig sich vorbereitet für den Lobpreis, wenn man nur halbherzig sich vorbereitet für die Predigt, wenn man nur halbherzig sich darauf vorbereitet, Altersheimbesuche zu tun und vieles mehr. Wenn man das nur so nebenbei macht und schwammt drüber, das wird schon irgendwie passen, nur weil man sagt, ich tue das für Gott, wird Gott nicht beide Augen zumachen und sagen, er hat es ja gut gemeint. Ich denke, wir müssen hier unsere Grenzen kennen, wissen, das kann ich tun, das erwartet Gott von mir und das möchte ich in bester Qualität tun. Es ist keinem damit geholfen, alles zu tun und am Ende des Tages nichts getan zu haben. Und als letztes ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, seine Ziele zu kennen. Geistlich gesehen haben wir alle ein Ziel und das ist sicherlich das ewige Leben. Und darauf müssen wir hinarbeiten. Aber es gibt auch geistliche Ziele, die wir im Gottesdienst haben, die wir im Alltag haben. Welche auch immer diese sind. Jeder in dem Bereich, in dem er tätig ist, der weiß das. Man muss sich darauf vorbereiten, wenn man Straßenevangelisation macht. Man muss schauen, dass man genügend Traktate dabei hat. Man muss schauen, dass man einigermaßen gut vorbereitet ist, um mit den Menschen Gespräche führen zu können. Wenn man sich vorbereitet für mit einem neuen Lied und dann dreht, du kannst mir hier zustimmen, dann muss man üben und nicht nur einmal. 10-mal das Lied und man muss sich 3-mal treffen oder öfter, bis es dann sitzt und bis es klappt. Und auch hier habe ich ein Beispiel, das ich nur kurz erwähnen möchte. Wir fliegen es ja manchmal 1-2-mal im Jahr, sogenannte Ausflüge zu organisieren. Nun stellt euch vor, wir organisieren wieder so einen Ausflug, so ein Picknick. Und der eine ist zuständig für Getränke, der nächste für den Picknickkorb und so weiter. Und einer von uns muss den Bus organisieren. Aber derjenige, der den Bus organisieren muss, damit wir auch alle geschlossen hinfahren können, der denkt sich, ich weiß so tolle Spiele, die muss ich vorbereiten. Denn wenn wir dort sind auf der Wiese, dann werden wir so toll spielen und wir werden alle uns so amüsieren und das wird ein Spaß und alle werden begeistert sein. Aber nun ist es Abend, alles hat schon zu und ich komme drauf, super, jetzt kann ich den Bus nicht mehr mieten. Und am nächsten Morgen stehen alle da, sagen wir mal vor der Gemeinde, sie freuen sich darauf, dass wir was gemeinsam unternehmen können. Aber der Bus kommt nicht, natürlich, weil er ist nicht gemietet. Wenn man seine Ziele verfehlt hat. Ich denke, dass speziell auch in den geistlichen Dingen es sehr wichtig ist, was seine Ziele sind. In 1 Korinther 12 mit 12 wird uns ein Bild gegeben, dass wir alle Glieder sind in einem Leib. Somit hat jedes Glied seine Aufgabe, seine gut definierte Aufgabe. Wenn nun die Füße sagen, wir sind zu weit unten, wir sehen nichts, wir wollen nicht mehr gehen, dann wird der Leib sich nicht fortbewegen können. Wenn die Hände sagen würden, wir wollen nicht mehr Hände sein, wer wird dich dann füttern? Nur ein paar kurze Beispiele, wie wichtig es ist, in den geistlichen Dingen seine Aufgabe zu erkennen zu wissen, wo meine Gaben, wo meine Talente sind, wo sind meine Grenzen und was sind meine Ziele. So, und ich möchte eigentlich nur noch ein paar kurze Dinge erwähnen, die das geistliche Leben betreffen. In Epheser 5, 16 mit 17 geht es darum, dass wir die Zeit auskaufen sollen, denn es ist eine böse Zeit. Nun, geistlich gesehen ist es auch so. Und auch auf weltlicher Hinsicht. Es scheint, als würde alles den Bach runtergehen, alles verrückt werden. Aber speziell geistlich gesehen. Wir müssen also die Zeit auskaufen, wo wir Ruhe gemacht haben, wo wir unsere Ziele definiert haben, wo wir wissen, wo wir hinkommen wollen und müssen. So haben wir ein klares Ziel vor Augen und für dieses Ziel müssen wir unsere Zeit gut einteilen. Es ist aber so, dass es nicht immer sehr leicht ist. Und im Römerbrief Kapitel 7, Vers 15 bis 25 beschreibt hier der heilige Apostel Paulus, dass er hier auch ein Problem hat. Er beschreibt hier die Tatsache, dass er eigentlich das Gute tun möchte, aber aus seinem Fleisch heraus schafft es nicht. Und er hat hier einen Kampf. Und wenn ihr euch diese Textstelle mal genau durchlest, dann werdet ihr euch vielleicht mit gewissen Sachen hier wiederfinden. Man möchte ja so gerne jeden Tag beten und sich aufdanken, weil es ist ja so schön, so erfrischend und lebendig. Aber irgendetwas hält uns zurück. Und das ist die fleischliche Natur, das dem Geist widerstrebt und sich gegen das Geistliche anlehnt. Es soll aber bitte niemand fälschlicherweise denken, naja, wenn ein Heiliger dieses Problem gehabt hat, wie werde dann ich, kleiner, schwacher Mensch, es schaffen? Nun, da gibt es noch einen anderen Bibelvers, den man hier unbedingt hinzunehmen muss. Und den findet ihr in 1. Korinther 10 mit 13. Und da heißt es, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. In der Tat, wir sind schwach. Jeden Tag fallen wir wochenlang, monatelang, jahrelang beim selben Problem. Aber ich habe eine gute und eine erfreuliche Botschaft für dich. Gott ist treu und wenn du diese Sache diszipliniert angehen möchtest, dann wirst du siegreich sein. Aber daran musst du auch glauben, dass es so ist und dich nicht damit ausreden, die anderen schaffen es auch nicht besser. Ich habe so viele Male versucht, aber nicht geschafft. Ich glaube, es ist besonders wichtig für jung, für alt und alles, was dazwischen ist. Wenn wir aus der Gnade Gottes, aus der Liebe Gottes geschmeckt haben und wenn wir wissen, wie wichtig es ist, sich für die Ewigkeit vorzubereiten, dann dürfen wir nicht mehr länger verschwenderisch mit unserer Zeit umgehen, sondern da müssen wir geistliche Disziplin üben, ein gutes Zeitmanagement haben, jeden Tag. Nicht damit wir dann am Ende des Lebens merken, ich hätte so viel für tun können, für meine Mitmenschen. Wir haben heute Abend darüber gehört, dass es wichtig ist, Nächstenliebe zu haben. Das muss man üben, das muss man pflegen. Sonst wird daraus nichts. Nun, noch einmal zwei Dinge, die ich euch anbiete mitzunehmen. Es sind zwei kurze Gedanken, aber zusammengefasst für all die gesamte Botschaft. Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich machen. Und nutze die Zeit, die du heute hast. Und wenn wir das tun und wenn wir das schaffen, wird keine Versuchung zu groß sein, wird kein Hindernis zu groß sein, wird kein Berg mehr zu hoch sein, wird nichts mehr zu stark sein, um uns niederzudrücken. Und Gott möge uns dabei helfen und uns stärken. Und dazu sage ich auch Amen.